Wenn Sie gerne lachen, dann sind Sie hier goldrichtig.
Guten Morgen oder hallo zur Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit
Stefan Winterbauer von Media. Muss ich jetzt auch lachen?
Ja, so gequältes, angestrengtes Lachen und
gekünsteltes Lachen.
Genau, es ist ja nur ein Podcast hier, also nur Kopfkino natürlich inklusive. Kopfkino. Aber man kann jetzt nicht sehen, wie ich mich total anstrenge, lustig zu gucken und zu wirken. So ist das nämlich mit dem Protagonisten dieses Comedy-Formats Laughing Out Loud bei Amazon zu sehen. Aber über das sprechen
Moment,
wir
das heißt,
ja noch
glaube ich,
nicht.
Last One Laughing, oder?
Ach, richtig. Ja, genau, LOL heißt es. LOL. Und das bekannt unter Laughing Out Loud, aber das Format heißt, du hast vollkommen recht,
Last so One Laughing.
Ja, ja. Ostern ist
letzte
vorbei.
Lacht am besten.
Ostern ist vorbei. Ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben. Wir waren nicht auf Sendung kurz. Ja, einiges ist passiert in der Zwischenzeit, während wir unsere Ostereier gesucht und hoffentlich gefunden haben in der Pandemie. Oh. Brillant witzig, oder? Meine.
Sucht ihr noch?
Wie?
Sucht ihr tatsächlich zu Hause noch?
Nein, nee. Mein Gott, der Sohn ist 18. Wir haben das abgeschafft. Obwohl, ich glaube, der hätte es noch gemacht sogar. Aber
ich finde das
so, jetzt ist Schluss. Ja,
wenn mir einer jetzt was sagen würde, meine Frau jetzt sagen würde, ich habe was für dich in der Wohnung versteckt und geschenkt, dann würde ich aussuchen.
Ja, genau.
Naja, gut.
So sind wir. Aber wir machen ganz kurz mal, was haben wir denn verpasst, was bisher geschah seit unserer letzten Folge? Julia Jäkel ist weg bei Gruner und Jahr. Sie war oder ist sie noch? Ich wackel schon wieder in das Thema rein. Ist sie noch in Amt oder ist sie schon weg? Ich weiß es gar nicht. Wenn nicht, dann geht sie. Die Chefin von Gruner und Jahr. Es gibt ja bekanntermaßen diese Pläne und Bestrebungen, Gruner und Jahr, den sympathischen Großverlag, Stern, Brigitte und so weiter, zu fusionieren mit RTL, dem Erfolgssender aus dem Hause Bertelsmann. Thomas Rabe.
Moment, das ist eine Option.
Ja, sagt der Bertelsmann. Aber in Wahrheit gehen wir ja alle davon aus, dass es so kommt.
Ja,
ne?
Richtig.
Wir sind ja hier
offiziell unter uns. Ist es eine Alternative von mehreren, aber das ist die Alternative, zu der es, also das ist die Option, zu der es kommen wird. Man wird die beiden Unternehmen zusammen rocken.
Rocken, ja, genau so wird man das machen. Und da war jetzt irgendwie für Frau Jäkel kein Platz mehr, beziehungsweise sie hat wo selber gesagt, aus persönlichen Gründen geht sie, ich nehme ihr das auch ab. Es klingt so ein bisschen wie Rückzug ein bisschen ins Private. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie jetzt bald als Medienmanagerin bei einem anderen Tip-Top-Unternehmen auftaucht, aber wir werden sehen.
Warum nicht?
Weil ich habe die Pressemitteilung so gelesen, dass sie sich tatsächlich eher ein bisschen zurückziehen will und nicht mehr so
für einen begrenzten Zeitraum.
Ja, dann vielleicht später wieder. Ja, aber ich meine jetzt nicht, die geht jetzt nicht, glaube ich, das kann man schon sicher sagen, weil jetzt der nächste Top-Job schon irgendwie
Wir haben das ja, wir haben das ja hier vor 3-4 Folgen mal, glaube ich, ganz gut analysiert.
Natürlich, ja.
Dass Gruner und Jahr einerseits natürlich wegen des Geschäfts Konzentration auf Printmedien, auch wenn ein bisschen was Digitales dabei ist, sowieso unter Druck steht. Das ist ja auch der Grund, warum nun diese mögliche Fusion da im Raum steht, die Bertelsmann-Chef Thomas Rabe anstrebt, dass dann aber auch dieser Schrumpfungsprozess, Verkauf von internationalen Ablegern, Anteilen von Gruner und Jahr, Abbau von Personal und so weiter, dass das auch geplant ist, weil man eben da nicht so ein Zukunftsgeschäft sieht, ohne eine weitere Anbindung an eben das Fernsehgeschäft. Und in letzter Konsequenz, aber ich glaube, du hast das ja auch mehr oder weniger schon mal in einem Porträt von Jäkel so zusammengeschrieben, hat sie sich selber, weil sie ja fast 10 Jahre lang diesen Schrumpfungsprozess aktiv begleitet hat, hat sie sich ja selber überflüssig gemacht. Und dann ist es ja auch nur konsequent, wenn man dann sagt, so, bis hierhin und nicht weiter.
Mission accomplished, ja. Der neue starke Mann bei Gruner und Jahr ist Stefan Schäfer. Der war auch vorher schon da in führender Rolle tätig als Produktofficer oder so ähnlich. Der ist auch schon bei RTL in führender Rolle tätig und der ist jetzt so, war er vorher schon, jetzt noch mehr, auch natürlich das Bindeglied zwischen den beiden Einheiten. Also das hat hat sich ja schon lange angedeutet, dass die da aufeinander zugehen und so, ne? Bei Gruner und Jahr kommt das alles mehr so mittelgut an, soweit man das sieht. Ja, man fürchtet dann ein bisschen um die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit ja, als Recht. Stolzer Großverlag, ja. Aber
der Betriebsrat hatte sich jetzt, glaube ich, dagegen ausgesprochen.
Der Betriebsrat hat Funktion, gewarnt, ja. Der Journalistenverband hat gewarnt. Wenn man da jetzt Stellen streichen würde auch, sei das ein langsamer Tod auf Raten, hat der DJV-Chef Frank überall gesagt. Starke Worte.
Naja. Ja gut, wir wissen aber auch, dass die natürlich sowas sagen müssen, ja. Denn das ist ihr Job. Wenn sie es nicht sagen würden, wäre es ein Problem. Dass es dann trotzdem so kommt, ist natürlich trotzdem schon klar. Ja, da können die sagen, was sie wollen, aber da erfüllt ja jeder seinen Part. Ja, man kann ja auch sagen, es könnte sein, in 10 Jahren werden wir sagen, war gut, dass sie das gemacht haben, weil sonst gäbe es Gruner und ja vielleicht in der Form gar nicht ja, mehr. Oder es gäbe nur noch die stärksten Zeitschriften, Geo, Brigitte, Stern, weiß man nicht so genau.
Na bitte, hallo. Aber ja. In 10 Jahren gibt es natürlich noch diesen Podcast, wo wir dann wieder drüber reden werden. Ja. Jetzt aber erstmal Schluss mit Gruner. Weiter zum nächsten Thema.
Ja, wir hatten berichtet über diesen Streit zwischen den Verlagsverbänden, Verlegerverbänden einerseits und Google und dem Bundesgesundheitsministerium auf der anderen Seite. Da war es so, dass das Gesundheitsministerium dieses so ein Gesundheitsportal, ein nationales Gesundheitsportal aufgebaut hat, wo neutrale, sage ich jetzt mal, Gesundheitsinformationen zu Krankheiten weitergegeben werden. Man kann sich da informieren, dann hat man irgendwas, dann googelt man das und dann bekommt man auf der Startseite, also es gibt dieses Portal und dann gab es eine Kooperation mit Google. Wenn man googelt jetzt Keuchhusten oder sowas, dann kam da so ein rot unterlegtes Panel gleich auf der ersten Ergebnisseite von Google, was es mit diesem Keuchhusten auf sich hat. Dann gab es natürlich weiterhin die normalen Suchergebnisse, aber wenn man da so neutral mal drauf geschaut hat, fühlte man sich schon dazu verleitet, erst diesen Kasten zu lesen und dann vielleicht auch noch gleich drauf zu klicken, um mehr zu erfahren im nationalen Gesundheitsportal des Bundesgesundheitsministeriums. Da fühlten sich Verlage, die auch in Gesundheitsinformationen machen, massiv benachteiligt, weil sie gesagt haben, da wird jemand bevorzugt und warum? Ja, da wird die freie Presse beschränkt, da werden unsere Chancen auf einen gleichen, freien Wettbewerb geschmälert, wenn nicht gar verhindert. Dann hatte geklagt die Firma NetDoctor, die zu Google, die zu Burda gehört, gegen Google und das Bundesgesundheitsministerium und doch nicht. Also ganz klar war es nicht, aber das Landgericht München hat dann gesagt, sie geben NetDoctor recht, das stimmt. Diese Priorisierung durch Google, die ist nicht zulässig, ja. Mhm. Und dann hat das Gesundheitsministerium und Google haben das erstmal sein gelassen. Das Gesundheitsministerium hat nichts gemacht. Google ist erstmal in Berufung gegangen, ich glaube pro forma. Und jetzt hat Google gesagt, nee, sie verfolgen das auch nicht weiter. Es wird also diese Kooperation nicht mehr geben. Sie geben kleinen bei, auch wenn sie natürlich das Geld hätten, das jetzt weiter durchzuziehen, aber sie haben, glaube ich, eingesehen, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee gewesen. Und aber damit nicht genug. Jetzt klagen oder beschweren sich die Verlegerverbände auch noch gegen das nationale Gesundheitsportal per se. Auch das sehen sie als eine Behinderung des freien Wettbewerbs an und wollen es, dass das Gesundheitsministerium das mal sein lässt. Bitte.
Wir haben Blut geleckt.
Informationen.
Ja, erst Google zur Strecke gebracht und jetzt
so, auch das in aller Kürze.
Ja. Wir werden sehen, wie es ausgeht. So, und der letzte Nachklapp geht es auch nochmal um so ein Regierungsthema. Es gibt ja diese Presseförderung, die kommen soll für Medien, Pressemedien. Wir haben schon öfters darüber geredet, ist hoch umstritten, denn es sollen Millionenbeträge ausgeschüttet werden an Medienunternehmen, die Printzeitungen herausgeben, sowohl, ja jetzt ich sag mal normale Zeitungen als auch Anzeigenblätter, das sind diese kostenlos verteilten. Und da sollen eben auch innovative Digitalprojekte gefördert werden. Aber gibt es viel verschiedene Kritik. Ein Kritikpunkt ist, dass andere Medienunternehmen, die aber keine Printobjekte haben, also reine Digitalunternehmen, überhaupt nicht in Betracht kommen für eine solche Förderung der Presse. Und da hat sich jetzt jemand beschwert. Und zwar
Ja, beschwert haben sich die Krautreporter. Wir erinnern uns, das war das erste große Crowdfunding-Projekt für Journalismus vor vielen Jahren. Also stimmt schon, lass es 10 Jahre her sein, kann sein.
Meinst du so lange? Wir werden alt.
Ja, oder 7 oder 8 Jahre. Wir können das ja nochmal checken und dann nachher einspielen, wie das in anderen Podcasts manchmal gemacht wird, wenn man auf dem Schlauch steht.
Wir haben auch keine Pfeife, wir haben gar niemanden, der uns hier unterstützt. Wir müssen das alles selber machen.
Whatever, die Krautreporter, also dieses Crowdfunding-Portal. Und die gehen jetzt rechtlich gegen die Pläne der Bundesregierung vor, Gelder an Verlage auszuschütten, wenn sie sich digital besonders engagieren, weil sie sagen, uns gibt es nur digital und das ist doch schon mal sozusagen eine Zukunftsinnovation und Investition gewesen. Warum werden wir denn jetzt nicht gefördert? Und sie haben da an der Seite einen Anwalt, der Verfassungsrechtler ist, Wolfgang Spörr, und der hat dem Bundeswirtschaftsminister Altmaier jetzt geschrieben und er soll das bitte lassen, Fördergelder zu bewilligen und auszuzahlen. Hm. So ein bisschen natürlich, wenn wir es nicht kriegen, dann soll es eigentlich keiner kriegen. Eigentlich wäre es vielleicht, also ich stehe diesen ganzen Fördergeldern kritisch gegenüber, aber es ist natürlich eine Inkonsequenz zu sagen, wir helfen jetzt denen, die sich eigentlich noch nicht genug digitalisiert haben, obwohl die Digitalisierung doch nun wahrlich nicht erst seit gestern vor der Tür steht. Ne?
Ja, genau. Und die Krautreporter, ich habe das mal eben kurz in Anführungsstrichen recherchiert, also in Klammern bei Google eingegeben, seit Oktober 2014 gibt es die.
Also,
ja, nicht ganz 10 Jahre, aber schon erstaunlich lange.
Doch sehr lang.
So, das war's mit unserem Rückblick. Gut. Jetzt springen wir in die aktuellen Themen. Und was gibt's denn da für ein Thema? Neben Corona ist das natürlich der große Streit. Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Das ist ja eigentlich ein politisches Thema, aber wir wollten uns dem mal mit der Medienbrille so ein bisschen nähern, denn heutzutage ist ja fast alles auch ein Medienthema. Ne? Und geht da ein bisschen so um die Frage, die wir uns überlegt haben, wie sehr muss denn so ein Politiker, so ein Kanzlerkandidat heute auch eine Medienfigur sein? Denn sie sind ja per se automatisch Medienfiguren, weil sie da ständig stattfinden. Es gab jetzt diese Woche eine Untersuchung der Firma Politscore, da haben die von einem Institut auszählen lassen, zum Beispiel, wie viele Minuten Sendezeit Herr Laschet und Herr Söder, ich glaube, es war im vergangenen Monat, hatten, und es wurde dann ganz dezidiert, also war nicht nur Laschet und Söder, waren auch noch andere Politiker, aber die Schlagzeile von denen war dann eben, ja, Söder hat mehr Sendezeit als Laschet. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, die sind auch nicht so richtig relevant, vor allem zur Primetime auch. Ja, und es hängt natürlich damit zusammen, dass zur Primetime, da laufen die Hauptnachrichtensendungen von den öffentlich-rechtlichen Sendern, und wahrscheinlich auch RTL. Ich denke, die RTL-Sendung RTL aktuell, die um 18.45 Uhr läuft, kann man auch noch mit einem halben Auge zugedrückt zur Primetime rechnen. Da spielt es natürlich eine große Rolle und da wird der Söder eben öfters genannt. Und beide waren auch ja interessanterweise zu Gast bei Markus Lanz und haben da recht aufsehenerregende Interviews gegeben. Also Söder war nur zugeschaltet, Laschet war selbst vor Ort und das hat auch in den anderen Medien für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil es da hieß, Markus Lanz habe den Laschet so gegrillt. Ja, der hat ihn mit Fragen bombardiert und Laschet hat sich gewunden, hatte natürlich den Hintergrund, dass kurz vorher bei Anne Will die Kanzlerin zu Gast war und sie da auch sich von Anne Will hat aus der Nase ziehen lassen, dass das Land NRW eben dieser vereinbarten Corona-Notbremse auch nicht gerecht wird. Ja, und das wird ja dann wieder so als Watsche für Laschet von der Kanzlerin interpretiert von den Medien. Und da stand der halt dann irgendwie nicht so richtig gut da. Im Gegensatz wieder mal zum Mahash Söder, der da sein Image ja weitlich pflegt als Anpacker-Typ, als Macher-Typ. Obwohl, ja, wenn man die Zahlen zum Beispiel in der Corona-Krise anschaut, Bayern nicht jetzt wirklich besser dasteht wie ein anderes Bundesland.
Ja, ja, also unsere Frage, die wir uns ja stellen, sozusagen, wie viel muss ein Kanzlerkandidat auf auf die mediale Präsenz achten und auf sein mediales Image ist ja fast schon ein bisschen naiv, ne? Weil natürlich, es gibt ja Politiker wie Donald Trump, die nur Medienfiguren im Grunde gewesen sind und damit zum amerikanischen Präsidenten geworden sind. Da war wenig Substanz, aber viel mediale Strategie für sich genommen, neutral betrachtet, total richtig gemacht alles. Und Armin Laschet behauptet ja, wenn ich das richtig gehört habe, gerne mal, dass er sich eigentlich Zeit seines Politikerlebens von Umfragen, Beliebtheitsumfragen unabhängig gemacht hat, dass er da noch nie so viel drauf gegeben hat. Auch das ist natürlich eine wahnsinnig naive Aussage, dass oder naiv ist er ja nicht, er naiv. Weiß ja, dass es nicht stimmt.
Ja, genau, er weiß ja, dass es nicht stimmt. Er sagt es ja natürlich nur, weil er gerade in den Umfragen schlecht dasteht.
Ja, deswegen, aber trotzdem will man ja, und das gilt ja für Medien auch, nicht unkritisch einen Kandidaten bejubeln, nur weil er jetzt nun in den Umfragen besser dasteht. Das ist eine ganz interessante Wechselwirkung. Die Medien geben dem Söder gerade mehr Sendezeit, weil sie ihm mehr zutrauen, weil er vielleicht ein bisschen staatsmännischer, gewiefter, geschickter auftritt als der Laschet. Gleichzeitig, man weiß nicht, Henne und Ei, ne? Ist das, weil die Medien sehen, dass die Umfragewerte so sind, weil die Kandidaten so wahrgenommen werden? Oder haben die Umfragen damit zu tun, dass die Medien dem einen mehr Sendezeit geben, weil sie ihn bevorzugen, weil sie ihn gerade als den besseren, passenderen und erfolgversprechenderen Kandidaten für die CDU-CSU sind.
Das ist eine Wechselwirkung sicherlich, aber bei Söder ist es, glaube ich, so, und ich meine, ich habe das auch irgendwo gelesen, er ist medial einfach sehr, sehr gut. Ob er jetzt gut beraten ist und das gut umsetzt oder ob er das aus sich heraus kann, weiß ich nicht. Aber da muss man mal drauf achten in Interviews. Er ist extrem schlagfertig, er gibt immer ganz präzise, knappe Antworten und verheddert sich eigentlich so gut wie nie irgendwie. Das ist schon anders als jetzt bei Laschet, ja. Also da kann man exemplarisch diese beiden Interviews bei Lanz so ein bisschen nebeneinander legen. Der Lanz hat durchaus auch versucht, den Söder ja in die Enge zu treiben, wenn man so will, und hat ihm tatsächlich auch unangenehme Fragen gestellt. Und es ist ganz interessant zu sehen, wie Söder das pariert, ja, wie er da immer entweder auf ein anderes Feld ablenken kann oder wie er auch teilweise die Frage selber thematisiert, ja. An einer Stelle sagt er dann auch, ja, das ist ja aber eine sehr geschickte Frage jetzt von Ihnen, so Herr Lanz, ja. Er zieht es dann so auf eine Metaebene und verschafft sich dadurch dann gleichzeitig wieder Luft, ohne dass er sich da so jetzt inhaltlich in die Ecke drängen lässt, sondern thematisiert sozusagen die Fragetechnik des Interviewers gleich. Das hat wahrscheinlich wahnsinnig viel mit Instinkt zu tun, mit viel Übung mit den Medien, vielleicht auch mit einem guten Medientraining. Aber im Vergleich dazu eiert der Laschet schon ganz schön rum.
Na gut, der Laschet hat natürlich auch seine Berater, seinen Bürochef, Staatssekretär und so weiter, die da hinter ihm stehen, und in Nordrhein-Westfalen hat er sich ja auch durchgesetzt. Es ist jetzt nicht so, dass der da unerfahren wäre, aber er macht im Augenblick die komischere oder die ungeschicktere Figur, und das zeigt sich auch so ein bisschen an den Titelbildern der Zeitschriften, ne? Also der Spiegel hatte Laschet als den Majestix, als einen etwas trotteligen Majestix von Asterix, also den Häuptling, der zwar irgendwie oben steht, aber unter ihm das Schild, ja, die Leute sind im Tumult und er fällt da jetzt runter, rudert so mit den Armen, dieses Helmchen fällt ihm vom Kopf, und das ist also ein sehr nachteiliges Bild, also kein Kanzlerkandidat. Und
wird so nix, ne? Ne?
Armin Laschet, Häuptling, wird so nix, ja. Ihr Problemkandidat, das ist ja schon einfach, da braucht man den Artikel gar nicht mehr lesen. Da weiß man schon, was das soll, ne? Wenn du als Kanzler, gut, einerseits ist das natürlich immer normal gewesen, dass Politiker in Karikaturen irgendwie komisch dargestellt werden, aber das ist schon was Besonderes. Und der Stern beispielsweise hatte nicht Söder sich ausgesucht, um ihn als vielleicht den erfolgversprechenden Kandidaten, den wählbareren Kandidaten aufs Titelbild zu senden, sondern eben den Laschet, dann mit einer Frage, kann er das? Und dann nochmal in der eigentliche Artikel lautete dann nochmal eine Frage, das ist ja auch so ein bisschen, ist er der Richtige? Ja, also einfach nochmal paraphrasiert. Ja, obwohl, kann er das und ist er der Richtige, sind zwei völlig unterschiedliche Fragen. Eigentlich muss ich mich korrigieren. Das eine ist, kann er das? Und ist er der Richtige? Man weiß es nicht so genau. Ne?
Aber das ist jetzt eine, finde ich, weniger originelle Herangehensweise vom Stern mit diesem kann er das. Das ist fast so ein bisschen wie, finde ich, als wäre auch schon der Kandidat. Ich erinnere mich damals, als der Steinbrück für die SPD angetreten ist, hatte, glaube ich, der Spiegel ein ganz ähnliches Cover. Auch mit so einem kann er das oder kann er Kanzler Schlagzeile. Das wird schon öfters gemacht.
Der Spiegel, das ist, wenn man eigentlich nicht weiß, was man jetzt zu ihm sagen soll. Und das Interessante ist, die haben da jetzt 8 Seiten über ihn und am Ende steht, man muss darauf vertrauen, dass Armin Laschet selbst glaubt, diese Frage, ob er das kann, für sich und die ganze Nation richtig beantworten zu können. Ja, das hoffen wir doch, dass er das
Das ist natürlich so ein bisschen, also so minimalste Mindestanforderung. Ja. Aber zu dem Kommunikationskompetenz von Armin Laschet nochmal. Er hat ja dann versucht, mit diesem schon vielfach zitierten Begriff Brücken-Lockdown, ja, dann nochmal wieder so ein bisschen Oberwasser zu gewinnen und sich so als Macher auch ein bisschen zu präsentieren. Das war ja offensichtlich vorher so ausgedacht, ja, dass er dann dieses Impfzentrum besucht, dann da konfrontiert wird mit der Realität und dann kommt es ihm wie so ein Blitz, so ein Geistesblitz, wir brauchen jetzt einen Brücken-Lockdown. Ja. Das Problem war halt, es war zu offensichtlich ausgedacht und da hat man auch super sehen können, wie so ein geplantes Narrativ, wie es ja heißt, auch entgleisen kann, weil statt dass die Medien dann gesagt haben, ja, jetzt macht er hier auch klare Kante, wurde er ständig in Interviews damit konfrontiert, ja, das klingt ja alles ausgedacht wie von einer PR-Abteilung. Ja? Das kam dauernd wieder, dass das so ausgedacht ist und nicht wirklich ihm entspricht. Aber da sieht man halt auch, er hat halt auch zu oft in der Vergangenheit, wann hat er dann seine Richtung gewechselt. Ja, er war am Anfang eher so pro Öffnungen wahrgenommen worden zumindest. Dann hat er da so ein bisschen einen weichen Kurs gefahren in NRW mit dieser Notbremse und so weiter. Dann plötzlich Lockdown, Brücken-Lockdown, hat ihm keiner abgenommen. Der Söder ist da in seiner Kommunikation, ich meine jetzt nur, was so die Kommunikation betrifft, viel stringenter. Der hat von Anfang an immer so den harten Max markiert. Ja, er ist für harte Maßnahmen, Lockdown, kann immer noch härter. Und da treibt er natürlich kommunikativ auch so ein bisschen andere vor sich her und wirkt in der Wahrnehmung auch total stringent.
Ja, das ist aber interessant, ne, weil er ja selber als Politiker nicht unbedingt derjenige gewesen ist, dem man jetzt eine große Konsequenz unterstellt hätte. Er ist ja auch doch durchaus flexibel gewesen, was in seiner bisherigen Laufbahn, aber in dieser Phase, und darauf kommt es eben an, weil das Kurzzeitgedächtnis eben zählt, genau.
Ja, wie es wirkt, wie es ankommt. Und wenn man auch guckt, ich habe ja auch gesagt, Bayern steht ja nicht super da. Klar, die haben ein Problem da mit der Grenze zu Tschechien auch und so weiter, aber die haben ja auch da mal so einen riesen Skandal gehabt, dass sie da irgendwie so diese Testergebnisse alle verschlampt hatten und so, gab es da riesen Ärger. Das ist an ihm relativ gut abgeperlt, ja. Da hätte ein anderer Ministerpräsident vielleicht mehr dran zu knapsen gehabt.
Feststellen muss man nur, an sich ist es natürlich, und das wurde ja auch in vielen Medien so kommentiert, für die CDU, CSU ein Problem, dass das jetzt so ausgetragen wird, dieser Machtkampf da auf offener Bühne. Einerseits, man könnte sagen, ist doch gut, wenn in den Medien transparent gemacht wird, dass es da sich zwei für dieses tolle Amt bewerben. Aber am Ende glaube ich eher den Experten, die da eher doch eine Beschädigung einstellen, für die CDU, CSU draus sehen. Und ganz im Unterschied zu den Grünen, die zwar nur eine Partei, wenn du so willst, sind und nicht noch eine Schwesterpartei haben, aber die Führungs- und die Kanzlerinnenfrage, die ja wohl am Sonntag oder Montag offiziell verkündet wird, ein bisschen geräuschloser. Ja, oder nicht nur ein bisschen geräuschloser, einfach gar, es gibt keine Geräusche, außer die von den Medien selber. Und die Und wenn die CDU das jetzt nicht vorher klärt, also bis zum Wochenende, werden die Grünen sie wahrscheinlich ablösen und dann wird es überall heißen, also in vielen Medien, seht doch mal, wie die Grünen das gemacht haben und was habt ihr hier eigentlich veranstaltet.
Aber da muss man fairerweise natürlich auch sagen, das ist bei den Grünen so ein bisschen einfacher, ja, das Habeck und Baerbock, die sind sich ja dann, die sind sich doch dann eher grün, ja, also, weil, also da läuft ja schon viel auf Annalena Baerbock hin, ja, und Robert Habeck hat ja schon ordentlich zurückgerudert, so ein verbal ein bisschen. Und da kann man sich schon ungefähr denken, worauf das hinausläuft. Und ich würde mich jetzt sehr überraschen, wenn das der Habeck macht. Und nicht, die sind sich da, glaube ich, einig, mehr oder weniger. Ja. Und bei der CDU sind sie sich halt überhaupt nicht einig. Da haben sie jetzt zwei Alpha-Tiere. Der eine ist vielleicht noch ein bisschen alphariger wie der andere, die nicht zurückstecken wollen. Und das ist für die Union natürlich total untypisch. Normalerweise ist die Union so ein reibungsloser Machtapparat auch, ja, wo alles ausbaldobert wird, wer was wie wo macht. Bei der SPD weiß man, da gibt's immer Hauen und Stechen und Intrigen und Scharmützel, ja, alles durcheinander. Bei den Grünen gab es das früher auch mal eher so, dass da wild diskutiert und auch gestritten wurde. Die haben sich mit der Zeit aber da extrem angeglichen an diese etablierten, ja, Machtstrukturen. Die sind natürlich auch kommunikativ extrem geschickt, wie sie das machen. Haben da auch so attraktive Leute natürlich für die Medien. Also ich meine jetzt nicht attraktiv im Sinne von, die sehen gut aus, aber die sind irgendwie jünger und die können reden und sich präsentieren und so weiter, ja.
Während jetzt reicht's aber mal, ja.
Ja, genau. Weil während bei der Union natürlich hast du jetzt so ein bisschen die alten Alpha-Männer, die sich da gegenseitig die Köpfe einhauen.
Gut, auch so. Robert Habeck hat sich das ein oder andere Mal vergaloppiert, ganz so holzschnittartig sehe ich es nicht, und die CDU war eigentlich auch nicht so der funktionierende, lange Zeit war das so, aber hat man ja gesehen, wie allein so ein Rezo mit seinem Video so einen Laden auseinandernehmen konnte und so weiter und so fort. Ja, aber wir werden sehen, die Kanzlerfrage wird entschieden. Wir werden jetzt sehen,
musst du ob natürlich noch sagen, die, wer wird es? Jeder sagt,
wir zeichnen
jetzt auch, wird Freitag, 16. April.
Ja, gut, wird am Ende auf Laschet hinauslaufen, aber es wird der CDU, glaube ich, nicht gut bekommen.
Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich habe auch am Anfang gesagt, klar, Laschet wird's, weil er wird die Unterstützung der Partei haben und sie eiern mit ihm dann in den Wahlkampf. Aber mittlerweile, ich weiß es nicht, der Druck steigt, Söder lässt einfach nicht locker. Das ist schon spannend jetzt, ne?
Aber gut. Es ist schon ein großes Problem, in das die sich da reinmanövriert haben, und niemand wird am Ende, egal wer es wird, besser dastehen als vorher, glaube ich. Und die Wählbarkeit wird sinken. Na gut, egal. Weg damit. Frage ich den Kollegen Robin Alexander wieder, ob er da was, ein bisschen was Expertenhaftigeres zu sagen kann als ich.
Gut. Ja. Aus den Höhen der Politik begeben wir uns in die Niederungen des deutschen Privatfernsehens beziehungsweise auch der Streamingportale. Wir haben jetzt in unserem kleinen Ablaufplan so ein bisschen genannt Neues aus der Unterhaltung. Es geht aber auch um den Medienwandel, verschiedene Formate, die jetzt angelaufen sind. Einmal haben wir das schon zu Eingang gehörte Last One Laughing, LOL. Das ist ein Comedy-Format, was jetzt bei Amazon Prime Video läuft. Wir als Gastgeber fungiert Michael Bulli Herbig, wie es ja immer heißt, der allseits bekannte Regisseur und Schauspieler. Und ja, das Konzept, da werden eine ganze Reihe von Komikerinnen und Komikern in so ein Studio gesteckt, 6 Stunden lang. Sollen die versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Sie dürfen aber nicht lachen. Und wenn jemand lacht, fliegt da raus. Und dann guckt man, wer zuletzt übrig bleibt, der nicht gelacht hat. Das ist dann der Last One Laughing. Und der bekommt da so einen Preis überreicht und darf 50.000 Euro für einen guten Zweck seiner oder ihrer Wahl spenden. Das ist das Konzept. Und das Ganze wird von Bulli beobachtet in so einer Art Big Brother Studio, wo er ganz viele Monitore hängen hat und guckt den Leuten ganz genau auf den Mundwinkel, ob der jetzt nach oben geht oder nicht. Und wenn einer lacht, dann haut er auf den Buzzer und dann macht's merk, merk, und er kommt rein und derjenige bekommt 1 von 2 Leben abgezogen, wenn beim zweiten Mal fliegt er dann raus. So.
Ja.
Mit dabei sind, vielleicht sollte man das noch sagen, Leute wie Caroline Kebekus, Thorsten Sträter,
Barbara Schöneberger, Wiegald Boning,
Anke Engelke,
Mirko Nonchef,
Teddy Tecklebahn, Gut.
Ja.
Und also wir haben es beide gesehen, ne?
Ja.
Und das Interessante vielleicht aus der Metasicht ist, dass es natürlich so ein Format ist. gab es jetzt schon einige, was man eher im linearen Privatfernsehen erwartet hätte. Das ist so eine Show, die hätte eigentlich früher, wäre die auf Sat.1 oder Pro7 oder RTL gelaufen. Ne? Jetzt heute läuft sowas immer öfter, auch im Streaming.
Ja, die hätten es wahrscheinlich sogar genommen, die Sender, aber Amazon hat wahrscheinlich, weil sie auch gute Kontakte zu Bully Herbig haben, irgendwie da denen abgekauft. So, und jetzt hat man gesehen, dieses Format hatte ziemlich viel Aufmerksamkeit. Wenn man den Fire Stick da von Amazon benutzt, wird das auch immer oben eingespielt. Also man kam eigentlich fast gar nicht drum rum. Und da sind ja wirklich 10 der bekanntesten so Mainstream-Comedians von Deutschland dabei. Ja, und das garantiert natürlich eine hohe Aufmerksamkeit. Ich kann halt nur sagen, also wenn man jetzt mal die große Linie zieht zwischen RTL Samstagnacht, das erinnert so ein bisschen daran, wo auch so ein Haufen junger, eher unbekannter damals
noch waren ja auch Comedians, Chef und Wigald Boning, die jetzt
da. Richtig, waren. Ne? Die waren da noch nicht so bekannt, das war ihre Karriere. Damit fing eigentlich dieser neue Comedy-Boom an, ja, und löste so ein bisschen die Altvorderen ab, so Otto, Rudi Carell und so Co., ja, also das war die neue wilde Comedy von RTL, das hat gut funktioniert, da erinnern sich viele so, die in unserem Alter sind. Also wenn man diese Historie betrachtet und diesen Anspruch da jetzt vielleicht an so ein erfolgreiches Format wie Samstagnacht anknüpfen zu wollen, eben auf einer Streaming-Plattform, da muss man doch sagen, das ist total, aus meiner Sicht, komplett gescheitert, dieses Format. Denn wenn du 10 Comedians in einen Raum steckst, die für sich genommen vielleicht ganz witzig sind, kommt da nichts bei raus, was irgendwie aus meiner Sicht lustig wäre. Die spielen sich da nur kindergartenähnliche Performances vor, rollen sich auf den Boden, sprechen mit Hamstern, setzen sich komische Perücken auf und Hüte, machen Dialekte nach, machen Furzgeräusche und die anderen tun dann so, als wenn sie sich wahnsinnig zusammenreißen müssten, jetzt nicht zu lachen, aber das ist, also ich finde es total ärgerlich, dieses Format so zu tun, als wenn das jetzt die neue Speerspitze der Comedy wäre. Hat vielleicht auch keiner behauptet, aber ich habe es eigentlich so erwartet.
Ich habe mal einen kurzen Ausschnitt, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, Thorsten Sträter.
Ich habe versucht, nur in einem Satz zu sagen, wer wir sind. Barbara Schöneberger, im Prinzip wie Brigitte Bardot, nur in zu laut und mit eigener Zeitschrift. Oder du, Caroline, ein Kumpel zum Eimer saufen und um die Wette furzen, wenn die gute Optik nicht so stören würde.
Ah, und verstehe nicht, warum die Optik da stört.
Ja, das war dann Caroline Kebekus, die Comedians kommentieren das Geschehen dann auch immer noch so aus dem Off von so einem Sessel, ja. Und ich muss sagen, ich habe da ein bisschen so eine gespaltene Meinung dazu. Ich finde einzelne Leute, die da dabei sind, durchaus sehr komisch. Ich finde Caroline Kebekus komisch, ich finde Anke Engelke komisch. Ich finde auch den Thorsten Sträter in manchen Settings sehr lustig, auch Wigald Boning. Manche der Leute da finde ich überhaupt nicht lustig. Wenn ich mich jetzt outen darf, ich habe noch nie über Mirko Nonchef lachen können, auch nicht bei Samstagnacht. Nichts gegen ihn als Person, ja, aber es ist einfach nicht mein Humor. Und ich fand auch die Sachen, die Teddy Tecklebahn da gemacht hat, überhaupt nicht lustig. Und da habe ich mich schon oft gefragt, also ich fand, es war schon, manchmal zweifle ich, ob auch die Leute da vor Ort das wirklich lustig fanden oder ob die nicht nur so getan haben.
Ja,
und am augenfälligsten war das bei Bully Herbig selbst, der in diesem Kontrollraum sitzt, der offensichtlich die Aufgabe hatte, sich also als Kontrast zu denen, die da nicht lachen dürfen, über alles beömmeln musste. Und das war jetzt wirklich...
Und dann sagt er immer so, ich schmeiß mich weg. Ich habe Tränen gelacht, ich habe in die Hose gemacht.
Und es war, also es wirkte zumindest schlecht geschauspielert. Ja? Man will ihm nicht zu nahe treten, aber es wirkte so.
Ja, und warum beschäftigen wir uns damit so ein bisschen? Ich finde ja, dass Comedy war schon längst vor Corona total der Boom. Ja, alle Säle damals, als man noch auftreten konnte, waren gefüllt. Comedians sind totale Reichweitentreiber auch im Fernsehen. Ja, und die Plattformen haben das für sich entdeckt. Und wenn die jetzt dann doch so ein relativ aufwendiges Format aufwendig eigentlich ja nicht, 6 Stunden in einem Studio und so, aber man sieht, es ist gut produziert und da hat sich immer was bei gedacht, dann erwartet man ein bisschen mehr als diese sich gegenseitige Selbstbestätigung, wie witzig man doch ist. Und ja, aber trotzdem, Amazon hat schon eine 2. Staffel angekündigt.
Haben sie, also ja. Scheint ja, also die, scheint gut genau, angekommen zu sein. Weil wenn du sagst, es ist gescheitert, meinst du natürlich aus deiner Perspektive inhaltlich, ja, wie das bei Amazon läuft, wissen wir nicht. Also eben fällt mir ein, Max Giermann war auch noch dabei und Rick Kavanian, alter Fahrradmann von Herbig.
Das wäre jetzt nachfragen müssen.
Ja, aber ich finde, mal von der Sendung auch abgesehen, diesen Trend, dass die Streamingportale immer mehr so Shows auch bringen, ja, interessant. Wir hatten das ja auch schon öfters hier, dass das so zusammenwächst. Ne? Die linearen Sender gehen voll auf Streaming, ja, und wollen eigene Serien machen. Die Streamingportale merken, nur die Serie ist vielleicht auch nicht so gut. Netflix macht das ja auch schon seit einiger Zeit, dass die zum Beispiel auch so Castingshows und alles Mögliche da online stellen, ja, oder auch Paulina Roginski hat ja für Netflix auch schon so eine Spielshow produziert. Alles Zeug, was im normalen Privatfernsehen sonst auch gelaufen wäre. Man weiß nie so richtig bei denen natürlich, wie das läuft, weil die Zahlen geheim halten. Im normalen Fernsehen haben wir ja unsere Quoten, wo wir das wissen, wie die Sachen laufen, hier eben nicht. Da kann nur der Indikator sein, okay, die geben schnelle 2. Staffeln in Auftrag. Da werden die schon entsprechende Abrufzahlen dann gehabt haben. Ne?
Ja, weil die Leute für sich genommen auch bekannt sind. Das zieht schon genügend Zuschauer an.
Ja. Und es ist auch ein internationales Format übrigens. Ne? Bei Amazon kann man auch die australische Version gucken, wenn man das will. Die wird von der Schauspielerin Rebel Wilson gehostet. Ja, habe ich jetzt aber nicht reingeguckt.
Machen und die da auch so Kiki, Pipi, Kaka?
Ich habe nicht reingeguckt, oder? Weiß ich nicht. Ja. Wobei ich sagen muss, ich finde die Pipi, Kaka-Witzen ja noch ganz lustig. Also als die Anke Engelke da ihre Furzsachen gemacht hat, ich kann über sowas lachen.
Das und war doch Caroline Kebekus.
Ja, meine ich, Entschuldigung, Caroline Kebekus. Und ich finde auch witzig, wenn sich der Sträter so eine Art Penishut aufsetzt. Das finde ich komisch.
Oder du fandst dann auch die Schürze mit den Spiegeleiern.
Ja, das fand ich auch
Würstchen
witzig.
Dazwischen lustig.
Ja. Sowas, da kann ich drüber lachen. Ja, aber gut.
Ja, wahrscheinlich ist das auch so, wenn man jetzt selber vor der, wenn da einer so eine Stand-up-Comedy macht, die total intelligent und brillant ist, ja, und da kann man vielleicht eher nicht lachen, als wenn einer mit so total plattem Scheißdreck kommt, ja, und irgendwie ein Furzgeräusch nachmacht. Es kommen ja auch noch so, das Lustigste fand ich eigentlich an der Serie, wenn so ein Gast, die haben schon gewusst, glaube ich, ja, da war so ein Typ, der hat sich so ein Messer jongliert. Da musste ich lachen.
Ja, da musste ich wiederum nicht lachen. So unterschiedlich sind die Geschmäcker.
So unterschiedlich ist es. Na gut, weg damit.
Weg damit. Ein anderes Format, ich knülle jetzt nicht, weil wir bleiben beim Thema irgendwie Unterhaltungsformate. Was mich, wie soll man das sagen, auf keinen Fall begeistert, aber beschäftigt hat. Diese Woche war der Start von Promis unter Palmen bei Sat.1. Das ist ja so eine Reality-Trash-Show, die jetzt in der 2. Staffel ist, wo sie wirklich so ganz üble, also Reality-gestählte Figuren, Leute zusammenbringen, wie zum Beispiel Willi Herren, Melanie Müller, und so weiter, ja, und in so ein Haus, so ein Luxushaus da in Thailand einquartieren und dann müssen die da so absurde Spiele machen. Die ganze Sache hat eine Vorgeschichte, weil da gab es vergangenes Jahr schon mal eine Staffel, wo es riesen Ärger gab, weil da der Kandidat Bastian Jotta, die Co-Kandidatin Claudia Olbert, übel herabgewürdigt, gemobbt hat Schlagzeilen ohne Ende verursacht, gab dann eine Diskussion, ist das noch Fernsehen, ja, oder ist das jetzt unter der Gürtellinie zu sehr? Am Ende hat der Jotta dann auch noch gewonnen, dann hat der Sender Sat.1 sich von ihm distanziert und gesagt, aber mit dem machen wir nie wieder ein Format. Parallel ist im vergangenen Jahr die Staffel Sommerhaus der Stars bei RTL gelaufen, da gab es auch wahnsinnige Vorwürfe wegen Mobbing gegen eine Kandidatin. Da hat dann der RTL-Unterhaltungschef später bei Übermedien auch so ein Reue-Interview ein bisschen gegeben. Das Ausmaß der Eskalation hat uns selbst überrascht. Dann hat auch RTL den Schwur geleistet, mit diesen Leuten, denen geben wir künftig jetzt keine Plattform mehr. Und vor diesem Hintergrund kündigt Sat.1 jetzt die neue Staffel Promis unter Palmen an und haben wirklich die größten Krawallschachteln des Reality-TVs in diesen Format versammelt. Und oh Wunder, was passiert in der allerersten Folge der neuen Staffel? Prinz Markus von Anhalt ehemaliger Bordellbesitzer aus Pforzheim, mehrfach vorbestraft, auch wegen solcher Sachen wie gefährlicher Körperverletzung und Menschenhandel, der in der Vergangenheit wirklich schon ganz, ganz oft verbal zumindest über die Stränge geschlagen ist und von dem man weiß, wie er drauf ist, nämlich nicht gut, ja, ist da auch mit drin. Und oh Wunder, er betrinkt sich vor laufender Kamera und rastet aus und äußert übelste Homophobe, wobei ich finde, es ist noch nicht mal homophob, so heißt es immer, es war einfach homofeindlich, ja, also menschenverachtend eigentlich, hat er sich geäußert über einen homosexuellen Mitkandidaten, der so als Drag Queen arbeitet. Ich will das jetzt nicht wiederholen, was er gesagt hat, war ganz übel, ja. Hat dann wieder die Schlagzeilen verursacht. Auf Twitter ging es schon rund während der Ausstrahlung. Dann hat Sat.1 sich schon auf Twitter distanziert. Was der Prinz Markus da sagt, geht gar nicht. Und so weiter. Am Ende wurde der dann rausgewählt. In diesem Spiel können die Kandidaten andere Kandidaten rauswählen. Und dann hat Sat.1 das wieder kommentiert. Ja, Prinz Markus ist jetzt rausgewählt und das ist auch gut so. Dann haben sie noch ein bisschen diskutiert in der Aftershow, ob man das jetzt zeigen sollte. Ja, die haben es gezeigt, weil sie zeigen wollten, dass solche schlimmen Ansichten eben es gibt. Ja, und dass man dagegen vorgehen, dagegen was sagen soll und so weiter. Dann haben sie die ganze Folge aus der Mediathek bei Sat.1 und bei Join, das ist der Streamingdienst von ProSieben Sat.1, haben sie erst die entsprechenden Passagen rausgeschnibbelt und mittlerweile haben sie die ganze Folge entfernt auch bei, oh nee, ich glaube, sie haben die Folge ganz gleich entfernt, sie haben es nicht rausgeschnibbelt, haben diese Folge eben entfernt aus der Mediathek. Dann, ich bin gleich fertig, Entschuldigung, ich muss nur, was bisher geschah, ja, chronologisch, weil du siehst, mich erregt das. Ja. Dann gab es die zweite Folge, da hat besagter Drag Queen Katie Bam angeblich irgendwie gelästert und wurde dann gemobbt von anderen Kandidaten, gab es wieder Ärger. Dann hat Sat.1 jetzt auch diese Folge wieder rausgeschmissen aus der Mediathek. Und jetzt haben sie gesagt, ja, normalerweise machen die das ja so, dass du die nächste Folge in den Mediatheken da, in diesen Streaming-Portalen wie Join oder TV Now bei RTL immer schon eine Woche vorher angucken kannst, so als Goodie. Jetzt müssen sie jede Folge erstmal angucken, ob da wieder was Schlimmes drin ist. So hat die Bild-Zeitung das berichtet. Und deswegen werden sie jetzt erstmal keine Folgen vorab mehr online zur Verfügung stellen. Und ich muss nicht sagen.
Kurze Zwischenfrage, ja. Nur zu dem Ablauf. Heißt das, die haben dann, aber das hat doch vorher schon jemand geschnitten, ja, und abgenommen, richtig, bevor es dann online, exakt, gestellt wird?
Genau.
Ja. Das verstehe ich nicht so, ja, ganz.
Ja. Das verstehe ich auch nicht. Es ist auch nicht zu verstehen, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist es eine Art Bankrotterklärung des Senders Sat.1 hier. Also, sie wussten, dass es diese Diskussionen gab. Sie wussten im vergangenen Jahr, dass es da schon diese massiven Mobbing-Vorwürfe gab, dass sie sich schon mal von jemandem distanziert haben. Sie wussten, wen sie sich da einladen. Und sie haben das vorher im Schnitt gesehen, was der Typ da sagt. Ja? Und sie lassen es trotzdem über den Sender laufen, distanzieren sich dann halbscharig davon, debattieren dann noch und denken dann, weil der jetzt rausgewählt wird, ist alles gut. Ich finde, das ist relativ zynisch und lässt nur den Schluss zu, man ist sehr, sehr verzweifelt auf Quotenjagd, weil dem Sender geht's halt einfach nicht gut, ja, die haben permanent sinkende Marktanteile, Sat.1, die suchen so ihren Platz in der Fernsehwelt, früher war es mal ein Familiensender, zumindest haben sie sich als solcher positioniert, aber das ist kein Familienfernsehen mehr, das ist Trash unterster Schublade. RTL versucht ja gerade, sich seriöser zu machen und davon zu distanzieren ein bisschen, der Rauswurf von Bohlen und so weiter, haben wir auch schon drüber geredet. Und Sat.1 scheint da jetzt zu sagen, ja, da gibt's ja für uns eine Lücke, da machen wir es einfach noch eine Spur weiter runter unter der Gürtellinie. Ich finde es nicht gut, ich finde es ist eine üble Spirale nach unten und Gerüchten zufolge gab es da auch schon Ärger mit Werbekunden, ja, wegen dieser ganzen Sachen, weil die Werbekunden, die wollen doch auch nicht in solchen Formaten, wo so assig Menschen unwürdiges Zeug geredet wird, da will doch auch ein normaler Werbekunde nicht so präsent, ja, sein. Ne? Das kann für die Sender halt extrem problematisch werden, diese immer verzweifeltere Jagd nach einer noch krasseren Aufregung, nach dem noch krasseren Eklat.
Nur wegen der Quote. Man sieht auch, dass da nicht nur die Schere zwischen RTL und Sat.1 aufgeht, sondern auch zwischen Sat.1 und ProSieben, ne? Der als Schwestersender Joko und Klaas hat, die immer mal wieder, wenn sie gegen ProSieben gewinnen, so eine Aktion machen, wie mit dieser Krankenschwester,
die umgeschnallte
Bodycam.
Genau, da haben die Riesenapplaus, die Krimi-Nominierung, die kannst du schon mal buchen für den nächsten Krimi-Preis, für diese wirklich tolle Aktion. Ich habe das auch zufällig gesehen, ja, der Unterschied könnte nicht krasser sein. Und auch jetzt diese Auftaktfolge Promis unter Palmen, ja, übelster Trash-Talk auf Sat.1, parallel läuft auf ProSieben Tschernobyl. Eine extrem anspruchsvolle, tolle Serie, ja, die vorher bei Sky lief, eine HBO-Produktion.
Ja gut, programmplanungstechnisch ist das nicht, ja richtig, weil das nicht, zwei unterschiedliche Zielgruppen
klar,
sind.
Ne? Aber man kann das nicht so richtig vergleichen, aber so ein bisschen dieser Kontrast, wie du sagst, die Schere, die Niveauschere, die geht da gnadenlos auf. Und da ist so ein bisschen die Frage, wo wollen die denn mit Sat.1 überhaupt hin? Ist denn das der Weg?
Kann ja wohl nicht sein. Kann ja mal der Wolfgang Link von der Fernsehchef da von ProSieben Sat.1 mal was zu sagen.
Aber auch, dass sie jetzt sagen, ich finde es so, also dass sie jetzt sagen, wir müssen jetzt erstmal gucken, das sichten, was da passiert, bevor wir es in die Mediathek stellen. Ja, Leute, das ist doch kein Live-Format. Ja. Das haben die doch, das ist schon, das kann man doch vorher schneiden, ja. Verstehe ich nicht. Verstehe ich
das
nicht.
Das sind Erklärungen.
Das sind Erklärungen from
sehr hell. Sehr kurzem, genau.
Ja. Gut. Also, machen wir jetzt hier den Deckel drunter. Ja. Wir empfehlen, es nicht zu gucken.
Ja. Gut, und dann kommt da so ein Stempel drauf. Gut, aber soll sich jeder selber ein Bild machen. Wir kommen zum Abschluss ganz kurz noch zu einer guten Meldung. Wir wollten hier mal mit was Positivem aufhören, nämlich die Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen. Ja, also Universität Mainz, Johannes Gutenberg Universität Mainz. Also die betreiben immer wieder systematisch Befragungen, wie zufrieden ist die Bevölkerung mit den Medien. Und da ist jetzt bei der neuesten Welle, wie es so bei den Forschern immer heißt, rausgekommen, die Zufriedenheit oder das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die Medien ist gestiegen im vergangenen Jahr. Und der Anteil derjenigen ist gesunken, die den Medien vorwerfen, die Bevölkerung systematisch zu belügen. Ja, da gab es einen Anstieg und jetzt ist das wieder runtergegangen. Also gute Nachricht, oder?
Ja. Haben die auch geschrieben, warum das so ist oder warum sie glauben, dass das so ist?
Das müssten wir nochmal nachfragen. Keine Ahnung. Aber das ist erstmal sozusagen die Bestandsaufnahme aufgrund dieser Befragung. Ja. Also ist ein Grund könnte zum Beispiel sein, das geben Sie an, dass die Mehrheit der Bevölkerung zufrieden ist mit der Berichterstattung über Corona. Ja. Da gab es ja auch immer vereinzelt Hinweise, ist das jetzt so ausgeglichen oder nicht? Aber laut dieser Umfrage gibt es da doch eine relativ große Zufriedenheit.
Das könnte ich mir sogar herleiten. Es war ja immer so ein bisschen ein pauschaler Vorwurf gegen die Medien auch, dass zu positiv, zu pro Regierung berichtet wird, dass sie nur so eine Art Verlautbarung machen, alles, was die Regierung sagt, toll finden und bejubeln. Und das kann man ja nun wirklich nicht mehr sagen. Also in der jüngeren Zeit gab es ja kritische Berichte noch und nöcher über das Regierungsversagen in der Corona-Krise. Ja.
Und die Befragung stammt vom November und Dezember des vergangenen Jahres, also schon lange in der sogenannten zweiten Corona-Welle.
Könnte sogar sein, wenn man jetzt nochmal, das ist ja nicht besser geworden, sage ich mal, die Situation, dass es jetzt, also sag mal so, unzufrieden mit der Regierung bedeutet dann zufriedener mit den Medien, weil die das mehr spiegeln, ja. Ist ein interessantes Ding, ja, kann ich auch nachvollziehen. Ansonsten hätte ich so gedacht, ja, wieso sollte das denn jetzt so sein, ja? Aber unter diesem Aspekt kann ich das tatsächlich nachvollziehen. Es wäre toll, wenn die das machen, machen die das ongoing weiter?
Das ist eine Langzeitstudie.
Dann wird das wahrscheinlich bei der nächsten Veröffentlichung auch nochmal ein interessanter Effekt sein, ob das weiter steigt, das Vertrauen. Ja, man hätte halt gerne, dass nicht nur das Vertrauen in die Medien steigt, sondern auch das Vertrauen dann doch in die Regierung irgendwie. Aber kann halt nicht alles haben.
So. Naja, dazu muss die Regierung ja erstmal dazu was tun, müssen die wieder damit was das machen. Vertrauen
ja. Aber das zeigt steigt, ja, ne? Das zeigt ja, und das ist ja wirklich das Gute, dass das Gerede von den Mainstream-Medien, die mit der Regierung unter einer Decke stecken und so weiter, dass das ja wirklich nur Gerede ist.
Ich sag's jetzt nochmal ganz kurz, weil man muss es, glaube ich, mal ganz kurz noch die Anteile nennen, damit man das versteht. Ne? 2019, also die Frage lautete, wie ist das, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht? Etwa Umweltprobleme, Gesundheitsgefahren, politische Skandale. Wie sehr kann man da den Medien vertrauen? 2019 haben gesagt, man kann eher oder voll und ganz Vertrauen haben, 43% der Befragten das gesagt. Und 2020 56%, also doch relativ viele.
Deutliche Steigerung, ja.
Genau. Teils haben gesagt, 2019 29% und 2020 28%, also im Grunde gleich geblieben. Mhm. Die Veränderung hat also stattgefunden an den beiden Enden, ne? Denn geantwortet, man kann eher nicht oder überhaupt nicht vertrauen, 2019 28% und jetzt 16%. Auch immer noch relativ viel, die dann sagen, man kann gar nicht vertrauen, aber doch deutlich, aufgrund nur laut dieser Umfragen und Studie der Uni Mainz natürlich, sagen, das Vertrauen ist gestiegen.
Ja, gut. Gut. Mit dieser guten Nachricht beenden wir die Folge für diese Woche. Wir sind wieder da und führen an der Hand durch den Mediendschungel auch nächste Woche wieder. Oder steht irgendwas an? Nee, oder? Wir sind auf Sendung.
Wir sind da.
Wir sind da. Ja, sehr gut. Schönes Wochenende, Nerven behalten und die richtigen Sendungen gucken. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.